Nicht schlecht, finde ich. Nina Hagen, noch ein Tässchen Kaffee. Und damit begrüße ich einen Mann, von dem ich mal ausgehe, dass er mehr als nur ein Tässchen Kaffee mit Nina Hagen getrunken haben dürfte. Denn er hat nicht nur damals das Coverfoto gestaltet, sondern war auch der Manager der Nina Hagen Band. Jim Rakete. Morgen, Jim.
Ja, hi, guten Morgen.
Bevor wir zu deiner Geschichte kommen, Nina Hagen und Dylan, erinnerst du dich dran, ob es da mal eine Verbindung gab?
Ja, es gab jede Menge Verbindungen dadurch, dass Nina immer gerne gecovert hat, dieses Knocking on Heaven's Door. Da hat sie ja dann auch eine Version gemacht, die kaum zu unterbieten ist, mit Hermann Broth. Mhm. Das war, wie hieß das, Knocking on Hermanns Tür.
Knocking on Hermanns Tür, genau.
Genau.
Ja. Im Film Cha-Cha.
Mhm.
Ja. Aber bleiben wir mal im Jahr 1978. Ach, lang ist's her. Im Februar 78 war das erste Album der Nina Hagen Band erschienen. Du warst zu dem Zeitpunkt schon seit 10 Jahren als Fotograf aktiv. Du hast eigentlich alle Großen damals schon fotografiert gehabt. Jimi Hendrix, David Bowie, ja. Mick Jagger. Aber Dylan, der wollte einfach nicht nach Deutschland kommen. Bis er dann 78 endlich 4 Konzerte gab. 2 in Dortmund, 1 in Berlin und 1 in Nürnberg auf dem Zeppelin-Gelände. Warst du auf allen 4?
Nein, ich war nur auf dem Zeppelin-Feld.
Warum nicht in Berlin?
In Berlin, ich weiß nicht, wir waren gar nicht so interessiert daran. Ich habe das damals, glaube ich, gecovert für CBS oder für den Stern. Ich erinnere das nicht mehr richtig. Es war jedenfalls so, dass das spektakulärste Konzert, das auf dem Zeppelin-Feld war, weil das hatte sich Fritz Rau ausgedacht, dass man da diesen schrecklichen Ort des Reichsparteitags, des Aufmarschs und der Riefenstahl-Filme, dass man den umfunktioniert für ein Rockkonzert. Und dann haben die beiden das ausgekaspert, dass die ganze Tour so laufen sollte. Dylan ist da also angereist in dem Prunk-Eisenbahnwaggon von Hermann Göring. Und das war alles ein Kommentar auf die unrühmliche Vergangenheit der Bundesrepublik Deutschland. Und dann ist er auf die Bühne gekommen und hat auch noch ein neues Mitglied seiner Band gehabt, nämlich den Elvis-Bassisten Jerry Schaff.
Den werden wir übrigens auch noch hören bei Anja Kaspari im letzten Teil dieses Radio 1 Radio Days. Die hat ein ausführliches Interview mit ihm gemacht.
Ja. Mhm. Die kam jedenfalls nach Nürnberg gereist, ohne ihre Frauen. Alle hatten ursprünglich ihre Frauen dabei beim Berliner Konzert, aber das Berliner Konzert ergab sich als Reinfall. Da war also haben irgendwelche Neonazis rumgebrüllt. Das war kein schönes Konzert, da wurden Gegenstände auf die Bühne geworfen, aber das wird Jerry Schaff sicherlich erzählt haben, sodass sie dann alleine auf die Bühne kamen in Nürnberg. Und das war auch ehrlich gesagt ein sehr schönes Billing mit Eric Clapton und diesem riesigen Feld, wo, glaube ich, 90.000 Menschen standen. Mhm. Also das war ein wirklich großartiges Konzert.
Und das hat er auch gerissen
mit diesem Song Forever Young. Also als er das spielte und Marlene Dietrich widmete, da waren die Leute vollkommen aus dem Häuschen.
Fritz Rau hat ja die Bühne genau gegenüber der ehemaligen Hitler-Tribüne errichten lassen. Die Musiker schauten also dahin, wo früher die Nazi-Größen standen, Hitler, Göring, Goebbels. Und das Publikum, diese 80.000 bis 90.000, die wendeten quasi Hitler den Rücken zu. Das war so symbolisch.
Ja, darauf war er stolz.
Ja, das fand ich auch gut. Ne?
Darauf war er stolz in den Interviews.
Gespielt hat Dylan damals zwar Forever Young, natürlich war, glaube ich, der drittletzte Song. Ich habe mir die Setlist nochmal angeguckt. Er hat auch gespielt Masters of War, natürlich ganz wichtig. Ja. Nicht gespielt aber hat er With God on Our Side. Das ist ja das Lied, in dem er bitter singt, als der Zweite Weltkrieg endete, haben wir den Deutschen vergeben, obwohl sie 6 Millionen in die Öfen geschickt haben. Heute haben auch die Deutschen Gott an ihrer Seite. Offenbar wollte er diesen Ort nicht noch mehr politisch aufladen, oder?
Ja, ich glaube, da gibt es auch Grenzen des guten Geschmacks. Also ich fand das ja schon hart an der Grenze, die ganze Geschichte. Aber der Live Dylan ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also wir erleben ja am heutigen Radio Day ein ganzes Kaleidoskop von verschiedenen Aspekten Dylans. Und ich finde die Live-Geschichten, das ist nochmal ein extra Kapitel. Also in Live-Konzerten hat Dylan immer die eine Hälfte enttäuscht und die andere inspiriert. Das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben.
Ich weiß, du hast 78.
Er ist kein Entertainer, ja. Er ist kein Entertainer, sondern er ist Künstler und er will auch irritieren und zurückweisen und vor allen Dingen keine Erwartungen erfüllen. Das ist ihm, glaube ich, ganz wichtig.
Du hast damals im gleichen Hotel übernachtet. Seid ihr euch begegnet eigentlich?
Ja, lustig, ja. Ich habe im gleichen Hotel geschlafen und dann war es sehr spät geworden am Abend, weil Dylan feierte noch mit Clapton und John Baez. Die hatte ja auch einen kleinen Cameo-Auftritt auf der Bühne als Dylan verkleidet, also auch blass geschminkt, wie auf der Rolling Thunder Tour, und hat da ein bisschen Blödsinn gemacht und hat den Dylan nachgemacht. Und dann saß man hinterher mit Fritz Rau unten in dieser kleinen Kneipe eines kleinen Hotels. Und wir schliefen also alle in diesem Hotel, was ich nicht wusste. Und ich hatte an der Rezeption hinterlassen, dass das Zimmermädchen mich bitte um 5 Uhr morgens wecken solle, weil ich wollte unbedingt noch ein Foto machen, wie Dylan in diesen Prunkzug von Hermann Göring steigt am Nürnberger Bahnhof. Und dann klopfte wirklich um 5 Uhr morgens, klopfte es an meiner Tür, und da stand ein irisches Zimmermädchen, servierte mir einen Instant Coffee und ließ einen Zettel auf meinem Bett liegen. Und auf dem Zettel stand in ungelenker Schrift ein kleines Dankschreiben. Das war auch so ganz flüchtig nur unterschrieben. Also da stand drauf, dass er sich sehr bedankt dafür, dass sie so sorgfältig ihn geweckt habe, und das habe ihm den Arsch gerettet. Und ich habe gesagt, wissen Sie, wer den Zettel geschrieben hat? Und sie sagt, ja, das war der Typ nebenan. Ja, habe ich gesagt, das mag sein, aber das ist Bob Dylan. Sie unter ihren Sommersprossen kreidebleich geworden, muss ich sagen.
Wow.
Ja. Ja. Dann haben wir noch zum Bahnhof geleitet, und das war's dann auch.
Wolfgang Niedecken hatte eine schöne Dylan-Reihe bei Arte unter dem Titel Bob Dylans Amerika. Da trifft er in New York auch den Dylan-Cover-Fotografen Daniel Kramer. Der hat die Fotos für die ersten Alben gemacht, bis 65. Ja. Darunter auch dieses ikonische Cover für das Bring It All Back Home-Album mit Sally Grossman im roten Cocktailkleid lang hingestreckt vorm Kamin. Ja. Sie war die elegante Frau seines Managers, im März leider verstorben. Kannst du Daniel Kramer, oder war es eher der Fotograf danach, der dich fasziniert hat?
Es war eher der danach. Also ich mochte am liebsten von Dylan mochte ich zwei Fotos, die Avedon gemacht hat.
Richard Avedon.
Richard Avedon hat ein Bild von ihm gemacht, als Dylan nach New York kam. Ich glaube, da ist im Hintergrund die Williamsburg Bridge zu sehen. Und er steht in Baumfällerhemd und Jeans, steht er mit einem Fuß auf der Gitarrenkiste, auch auf 8x10, schön auf Platte fotografiert. Und da sieht er noch wirklich aus wie der Dylan, der Woody Guthrie immer imponieren wollte und immer ins Krankenhaus gefahren ist zu dem und ihn furchtbar genervt hat mit seinen Songs. Und dieser Dylan ist so ein struppiger Dylan, der sieht eigentlich ein bisschen aus wie nach 3 Waschgängen in der Waschmaschine und hat einfach immer noch, sagen wir mal, den Flair von einem, der von der Ladefläche eines Pickup-Trucks zu Baumwollpflückern singt. Und im nächsten Moment, ich glaube 3 Jahre später oder 4 Jahre später, sieht man denselben Dylan irgendwo an der Fifth Avenue stehen mit einem eleganten, etwas zu kurzen Mäntelchen und einer neu kreierten Frisur, die eher eine Explosionsfrisur ist mit Locken. Und da sieht er schon sehr, sehr Fashion Victim-mäßig aus. Und das ist der elektrifizierte Dylan. Das ist der Dylan, der schon, sagen wir mal, seine Folk-Fans enttäuscht hat. Ja, der schon die Suche nach dem ultimativen amerikanischen Songgut abgeschlossen hat für sich, die Juwelen heimgebracht hat und sich nun einem neuen Kapitel zuwendet. Und diese Häutungen, die zwischen diesen beiden Fotos liegen, die gibt es bei Dylan eben immer wieder. Wie schon gesagt, der Rückzug nach Woodstock, also wohlgemerkt nicht zum Festival, sondern in diese schöne Landschaft Upstate. Das war zum Beispiel schon so ein erster Schritt in die Richtung, und in Wirklichkeit ist es schon ungefähr der 4. in seinem Leben.
Jim Rakete über Bob Dylan am Radio 1 Radio Day zum 80. Geburtstag des Meisters. Jim, bei dir ist der 80. noch 10 Jahre hin, aber wir werden es auch da krachen lassen bei Radio 1, verspreche
ich. Ich arbeite dran.